Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In dieser Woche, am Wochenende, ist in Rüdesheim die Woche für das Leben zu Ende gegangen. Das ist eine der ältesten ökumenischen Initiativen in Deutschland. Seit 30 Jahren haben sich die evangelische und die katholische Kirche bei dieser Aktion über Fragen des Lebensschutzes ausgetauscht. Angefangen beim Thema Abtreibung bis hin zu gesellschaftlichen Forderungen nach einer Legalisierung der Sterbehilfe. Und lange war man da auch auf einer Linie. Aber jetzt ist Schluss. Die EKD wird sich in dem nächsten Jahr nicht mehr an der Woche für das Leben beteiligen. Auch weil sich die beiden Kirchen gerade in bioethischen Fragen immer weiter voneinander entfernen. Aktuelles Beispiel sind die unterschiedlichen Positionen der beiden Kirchen zur Reform von Paragraph 218. Michael Hollenbach hat auf beiden Seiten mal nachgefragt nach den Gründen für diese Entfremdung.
Der Grund dafür ist eher ein äußerer, denn die politischen Pläne zu neuen Gesetzen eben in dem Bereich der Lebensethik, die machen diese Diskussionen erforderlich. Und insofern werden diese Differenzen jetzt auf einmal manifest,
meint Christian Stoll, Direktor des katholischen Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik. Die Unterschiede zwischen der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche in Sachen Bioethik seien schon lange latent vorhanden.
Man hat ja in der Ökumene immer das Wort in Umlauf gebracht, Glaube trennt, Handeln eint. Das sollte also bedeuten, man ist sich in zentralen theologischen Fragen eben noch nicht einig, aber man kann gemeinsam christlich handeln. Und das schloss eben ein, dass man auch in ethischen Fragen eine gemeinsame Position vertritt. Und angesichts der aktuellen Gesetzgebungspläne tritt eben doch zutage, dass es mit dieser Einigkeit dann doch nicht so gut bestellt ist, wie man dachte.
Dissonanzen sind in den vergangenen Jahren deutlich geworden in ethischen Fragen am Beginn des Lebens, wie der Präimplantationsdiagnostik, der Embryonspende, dem Paragraphen 218 oder auch der Leihmutterschaft. Und auch, wenn es um das Lebensende geht, wie bei der Sterbehilfe. Christian Stoll benennt Gründe für die unterschiedlichen Sichtweisen.
Man kann zum Beispiel in der ganzen Frage des Schutzes des Lebens am Anfang sehen, dass protestantische Ethiker eher ein relationales Verständnis des Personenseins und der Menschenwürde vertreten haben und katholische Ethiker eher ein substanzielles. Der Knackpunkt in Fragen der Abtreibung oder der Präimplantationsdiagnostik und diesen Fragen ist, immer laufen solche Betrachtungen auf ein graduelles Verständnis des Lebensschutzes hinaus, also dass man das Leben in seiner Schutzwürdigkeit in bestimmte Phasen unterteilen darf oder nicht.
Die katholische Kirche geht mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle von einem absoluten Schutz aus. Die evangelische Kirche in Deutschland hat neulich ein Konzept vorgelegt, das von einem phasenweise abgestuften Schutz des ungeborenen Lebens ausgeht. Er erhöhe sich im Verlauf der Schwangerschaft. Miriam Rose, evangelische Professorin für systematische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sieht bei den beiden Konfessionen grundsätzlich unterschiedliche Zugänge zu ethischen Fragen.
Die katholische Kirche, katholische Theologie ist sehr stark an den Prinzipien orientiert. Also, was sollten die Prinzipien sein, die unsere ethischen Entscheidungen leiten? Und auf evangelischer Seite ist man schon auch an Prinzipien interessiert, aber noch viel stärker daran, was haben Entscheidungen für reale Konsequenzen. Das heißt, man denkt die Vermittlung von ethischen Entscheidungen in die Lebensrealität immer schon gleich mit.
Was zu beobachten ist bei den Protestanten, ist in den vergangenen Jahren das Gewicht der Autonomie des Individuums, der Selbstbestimmung immer mehr betont worden. So beispielsweise bei der ethischen Bewertung der Sterbehilfe.
Tatsächlich spielt das Konzept der Selbstbestimmung nochmal eine sehr hervorgehobene Rolle innerhalb der evangelischen Theologie. Also wir haben auch schon von der Reformation ein sehr großes Freiheitspathos im Sinne von Gott hat dem Menschen auch die Freiheit geschenkt, befreit ihn immer wieder neu zur Freiheit und damit auch zur Verantwortung. Also es ist auch ein sehr großes Zutrauen in das Wirken Gottes in jedem einzelnen Menschen.
Auch Peter Schallenberg ist sich bewusst, dass Prinzipielles in der römisch-katholischen Theologie und Ethik eine größere Rolle spiele als bei den Protestanten. Und der Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität Paderborn weiß auch um die Gefahren dieser Prinzipientreue.
Wir leben mit einem Spagat, böse ausgedrückt mit einer Doppelmoral.
Denn manchmal scheiterten die großen Ideale der katholischen Doktrin im Alltag, in der Realität.
Das ist eine Gefahr des Katholischen, ein Paternalismus, eine Fremdbestimmung, insgesamt eine Abschwächung des individuellen Gewissensanspruches.
Aber diese individuelle Gewissenserforschung gehöre durchaus zum Katholizismus, sagt Peter Schallenberg. Er verweist auf den englischen Kardinal John Henry Newman, der 1890 starb und einst erklärte:
Wenn ich einen Toast ausbringen müsste auf den Papst und das Gewissen, würde ich erst auf das Gewissen trinken und dann auf den Papst. Und da hat er vollkommen recht, aber dieser Standpunkt ist im Katholischen manchmal etwas unterentwickelt. Und damit neigt der Katholizismus dazu, sozusagen das Individualgewissen zu kolonisieren, mit Fremdbestimmung zu überziehen.
Die Protestantin Miriam Rose nennt einen weiteren Punkt.
Dass bei katholischen Stellungnahmen stärker immer noch die Institution mitbedacht wird. Also was bedeutet es für die Kirche, die immer auch eine weltkirchliche Dimension hat?
Das heißt, traditionelle ethische Prinzipien können nicht so leicht aufgegeben werden. Denn was in einer Weltregion als moralisch angesehen wird, gilt woanders möglicherweise als unmoralisch. Und Rose nennt eine weitere Herausforderung für die Kirchen, wenn sie sich ethisch positionieren.
Die wissenschaftlich gedeutete Wirklichkeit ist so mehrdeutig, dass man auch selbst bei gleichen Prinzipien zu unterschiedlichen Anwendungsnormen oder Anwendungsoptionen kommt.
Der wissenschaftliche Fortschritt zum Beispiel in der Biomedizin werfe neue Fragen auf und verlange nach differenzierten Antworten. Das gelte zum Beispiel fürs Lebensende, wenn palliativmedizinisch die Grenze zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe manchmal fließender werde.
Es gibt eine Enttabuisierung dieser Fragestellung,
sagt die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr, Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste und auch Schwierigste, weil Menschen auch mit zwei Perspektiven gucken. Sie gucken, wenn man so will, prinzipienethisch auf das Ganze und sagen dann, eigentlich bin ich dagegen. Für mich selber möchte ich diese Option aber erhalten, angesichts dessen, was ich sehe, wenn ich meine Schwiegermutter pflege.
Auch der katholische Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl weiß bei moralischen Fragen am Lebensbeginn und Lebensende um die Probleme im Einzelfall, bei aller katholischen Prinzipientreue.
Wir nennen das in der theologischen Ethik Güterabwägungen, wo schwerste Güter wechselseitig miteinander irgendwie in einen Austausch gebracht werden müssen, sogenannte tragische Entscheidungen. Nicht? Entscheidungen, von denen wir genau wissen, ein ganz wichtiges moralisches Gut gewissermaßen kommt ins Hintertreffen.
In den vergangenen Jahren haben sich die katholische und die evangelische Kirche in einigen bioethischen Fragen voneinander entfernt. Eine Konsequenz: die ökumenische Aktion Woche für das Leben fand nun zum letzten Mal statt. Die EKD beendete nach 30 Jahren dieses Projekt. Christian Stoll, Direktor des katholischen Johann-Adam-Möller-Instituts für Ökumenik.
Also die Beendigung der Woche für das Leben hat katholischerseits schon für Irritationen gesorgt. Man hat sich eigentlich erhofft, dass man dieses Format erhalten kann und damit auch nach außen demonstrieren kann. Man geht in ethischen Fragen einen gemeinsamen Weg. Und insofern ist dieses Ende kein geringes Zeichen.
Das Ende solcher ökumenischen Aktionen und das Auseinanderdriften der bioethischen Positionen führe eher zu einer Schwächung christlicher Profile, meint der Katholik Christian Stoll.
Ich denke, dass man sich klar sein muss, wenn es keine gemeinsame Positionierung in lebensethischen Fragen mehr gibt zwischen den großen Kirchen, dass dann der gesellschaftliche Einfluss noch weiter schwindet.
Trotz der jüngsten Irritationen, die evangelische Theologin Miriam Rose warnt vor einer Dramatisierung der Differenzen und verweist auf die Studie Gott und die Würde des Menschen, ein Papier, das 2017 gemeinsam von Protestanten und Katholiken erarbeitet wurde. Trotz aller unterschiedlichen Zugangsweisen zu ethischen Fragen gelte ein Grundkonsens.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht gemeinsam von der Würde des Menschen sprechen können, dass wir nicht gemeinsam von der Gottebenbildlichkeit sprechen können, dass wir nicht gemeinsam vom Wert des Lebens überzeugt sind, dass wir von der sozialen Eingebundenheit des Menschen sprechen und so weiter. Also das sind starke gemeinsame Überzeugungen, die durch diese einzelnen Dissense nicht aufgehoben werden.
Diese gemeinsamen Überzeugungen klingen allerdings auch recht allgemein. Hinter diesem Grundkonsens werden dann doch die Risse in bioethischen Fragen immer deutlicher sichtbar.
Ökumene Risse in bioethischen Fragen. Ein Beitrag war das von Michael Hollenbach.